schon angedeutet gesehen, was wir näher uns erklären lassen dürfen.
Nachdem wir, liebe Geschwister, vom Standbild Daniel 2 ausgehend beachten durften, dass die Auslegung, die Daniel dem König Nebukadnezar im Auftrage Gottes mitteilen durfte, musste, sich bewegt horizontal auf der Erde. Vom babylonischen Weltreich ausgehend, Osten von Israel, zweites östlich von Israel, Medien-Persien, erstes westlich von Israel, Griechenland, und dann Rom, dann England, und jetzt steht USA im äußersten Westen, haben gesehen, eigenartig, dass dieses ganze Weltreich-Ablösungssystem vom Worte Gottes dargestellt wird, erklärt wird, dass nicht irgendeine Ablösung von Weltreichen, sondern das Ganze bildet auch horizontal auf der Erde einen menschlichen Organismus von dem Haupt bis zu den Zehen. Haupt im äußersten Osten, also im Osten und immer westlicher verlagert, genau organisch, und haben dann beachten dürfen, alles Irdische ist nur ein Schatten der Dinge, die in der unsichtbaren Welt nicht horizontal liegen, sondern eben ein Standbild stand vor dir. Gewaltig. Das ist Ordnung des Schattens auf der Erde. Fußpunkt, Drehpunkt, Standbild, Schatten. Nur, der Schatten ist sehr kurz, das Licht sehr scharf von oben, und der gewaltige Körper der Weltreiche in der ganzen Schöpfung Gottes, wie die da nun auch, ne, beim menschlichen Organismus, können wir allerdings nicht sprechen von Stockwerksetagen, nicht? Also Füße, Unterschenkel, Oberschenkel, Bauch, Lenden, Brust, Arme, Kopf. Das ist organisch ein Organismus, ein Lebewesen. So, dieses Standbild. Diese Darstellung, dem Nebukadnezar gegeben, ist die göttliche Darstellung in der göttlichen Beurteilung eine gefallene Menschheit im Schattenriss auf der Erde, beherrscht von Gott eingesetzten Fürstentümern und Gewalten rings um die Erde herum. Und jetzt dürfen wir heute Abend sehen und verstehen lernen, wie dieses von Gott geschaffene Weltall, von dem die Schrift uns durchgehend schon längst immer wieder bezeugt, Himmel und Erde sind nicht nur zeitlich begrenzt, haben nicht nur zeitlich einen Anfang und ein Ende, sondern auch räumlich. Wir beachten ein Psalmwort im Psalm 108. Prächtig, ich lese zuerst Vers 5 und dann erst Vers 4. Erhebe dich, Gott, über die Himmel hinaus, o Gott, und über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Und jetzt das Wesenhafte des Herzens unseres Gottes, Vers 4, denn groß ist deine Güte über die Himmel hinaus und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Herrlich, herrlich. Wir singen oder danken, denn deine Güte währt ewiglich. Das haben wir schon so oft gebetet und gehört, ja, und merken es gar nicht mehr, um was es geht. wenn dann Gott noch erklärt, meine Güte ist besser als Leben. Und was nun der Begriff Leben vor unserem Gott bedeutet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich mache es ganz kurz. Unser Gott möchte lieber nicht leben, wenn er nicht allezeit gütig sein dürfte. Denn deine Güte geht nicht nur über die Himmel hinaus, sondern ist besser als Leben. Herrlich. Also dürfen wir uns dieser Güte völlig anvertrauen. Ja. Über die Himmel hinaus. Salomo betet bei der Einweihung des Tempels, du, Herr, du solltest in diesem Hause wohnen, das ich mit Menschenhänden habe erstellen lassen. Du, den weder, es kommt, die Himmel noch aller Himmel, Himmel zu fassen vermögen. Ah. Wenn es je etwas gibt, was dieser Raum nicht zu fassen vermag, ist dann das Betreffende außerhalb vom Raum. Natürlich. Darf unser Schöpfer noch etwas größer sein als seine Schöpfung? Gestatten ihm das die Menschen und die Form? Was geschah denn bei der Himmelfahrt Jesu Christi? Den Zwölfen war es nur gegeben, mit diesen Augen zuzuschauen, bis er von einer Wolke aufgenommen worden ist und dann vor ihren Augen entschwand. Typisches Beispiel jetzt. Was Gott nun dem Apostel Paulus geoffenbart hat, wenn wir lesen in Epheser 4, der auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel hinaus und hat sich zur Rechten der Majestät niedergesetzt, nicht in den Himmel, sondern droben in der Höhe, außerhalb der Schöpfung. Und als Jesus kam zur Erlösung, dann lesen wir nicht nur, er kam auf die Erde aus dem Himmel, vom Throne Gottes, sondern er kam Eis ton kosmon. Das heißt, in seine Schöpfung, in das gesamte Weltall kam er hinein. Und betet, als Gott ihm geoffenbart hat, deine Stunde ist jetzt gekommen, einige Tage vor Golgatha. Da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war und dass er wieder aus dem Weltall hinaus zurückkehren werde zum Vater. Aha. Es gibt also ein Drinnen und ein Draußen. Gott und Christus thronen im Himmel. Die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Er wohnt aber wo? In einem Licht, wo wer zukommt? Kein einziges Geschöpf. Aha. Draußen. Wenn wir lesen, Gott hat die Wasser gemessen mit der hohlen Hand und aus Wasser und durch Wasser hat er Himmel und Erde geschaffen. Und die Himmel abgegrenzt mit seiner Spanne. Hat das dann ein Anfang und ein Ende? Hat das dann ein Anfang und ein Ende? Aha, endlich. Und nun, großartig, der Gott, vor dem kein Mensch einmal sich entschuldigen kann, weil er diesem Gott die Ehre nicht gegeben hat. Wie hätte ich wissen können, dass es einen Gott gibt? Diese Entschuldigung fällt sofort unter den Tisch. Gibt es nicht. Gott hat sich allen geoffenbart in der Natur. So lesen wir. Und zwar so. Da sie es aber nicht für gut fanden, den Gott, der sich ihnen geoffenbart hat, als Schöpfer, nicht in Erkenntnis zu haben, die hohen Herren, großartig von unserem Gott, er anerkennt ihre Würde, erkannt Ihre freie Willensentschlussmöglichkeit, die er Ihnen zugeteilt hat, und sagt: Ja, bitte, meine Herren, wenn ihr es nicht für gut findet, mich in Erkenntnis zu haben, dann bitte schön. Was passiert denn? Was passiert dann? Dann wird es noch finsterer und dann wird der Verstand der Verständigen noch dunkler. Und dann hat Gott sie dahin gegeben, weil sie nichts von ihm wissen wollen. Er, der sich ihnen geoffenbart hat. Wir kennen die Stellen in den ersten Briefen des Römerbriefes. Also, was ist geschehen mit der Himmelfahrt Christi? Da reicht der Himmelfahrt nicht mehr aus. Er stieg über alle Himmel hinaus. Ja, wieder außerhalb der Schöpfung. In die unendliche Herrlichkeit des Vaters, in das unzugängliche Licht. Ja, ja, und wir, liebe Geschwister? Was ist denn mit unserem alten Menschen passiert? Großartig, wunderbar. Mitgekreuzigt worden, gehört er mein alter Mensch dorthin, nach dem Gesetz. Jawohl. Ist mit Christus gestorben am Kreuz. Nach dem Gesetz. Wurde begraben mit Jesus. Herrlich. Nach dem Gesetz. Hat Gott das Gesetz erfüllt? Hat er im Gesetz Recht gegeben? Wenn er alle Forderungen bezahlt hat, hat er dann die Forderungen anerkannt? Aha. Aber gleichzeitig die Rechtsgrundlage so neu geschaffen, dass das Gesetz vom Sinai gar nichts mehr anzumelden hat. Völlig zu schweigen hat für den Menschen, der jetzt mit der geoffenbarten Gnade Gottes in Christo Jesu rechnet. Und was ist jetzt mit uns passiert? Mit Christus im Grabe begraben und mit Christus, was? Verwandelt in der Kraft, der Kraft der Auferstehung, hat Gott an uns wirksam werden lassen und uns mit ihm, was? Versetzt, wohin? Ja. Dorthin in das unzugbare Licht, unzugängliche Licht für alle anderen. Nämlich, unser Leben ist ja mit Christo verborgen in dem unzugänglichen Licht der Unendlichkeit und Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters, unseres Gottes und Vaters, in Christo Jesu. So. Umso mehr interessiert es uns jetzt, ja, wie dürfen wir dieses von Gott geschaffene Weltall nach erstens biblischem Zeugnis und zweitens jetzt, nachdem Gott so weit geht, dass er einer gottlosen Menschheit, mit was ihre Erfindungen und Entdeckungen betrifft, ja, die Geheimnisse, gewaltige Geheimnisse, bisher geheim gehaltene Wunder seiner Schöpfung in die Hände legt, damit sie damit manipulieren können. So. Um sich ihnen noch vollkommener, noch gewaltiger, noch mehr, dass sie ohne Entschuldigung, vollkommenerweise ohne jede Entschuldigung sein können. Dann denken wir an Hebräer noch. Noch zwei, drei Zeugen hierfür. Hebräer 4, 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel hindurchgegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes. Dann Hebräer 7, 26. Hebräer 7, 26. Denn ein solcher hoher Priester geziemte uns, heilig und unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel erfunden. Noch eine dritte Stelle, Hebräer 9, 24, jetzt kommt das wichtige Wort noch. Und bevor wir Hebräer 9, 24 lesen, noch die Bestätigung noch einmal in Vers 11, Hebräer 9, Christus aber gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter oder Heilstatsachen Gottes in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Aha. Also was gibt es für ein Heiligtum, eine Hütte Gottes, ein Haus Gottes, einen Tempel Gottes, der gar nicht in dieser Schöpfung ist? Gibt es also etwas Göttliches außerhalb der Schöpfung? Es gibt nicht nur etwas Göttliches außerhalb der Schöpfung, sondern da ist er. Er, da wohnt er. In der größeren und vollkommenen Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Und jetzt Vers 24, denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, also auch nicht im himmlischen Tempel, da gibt es ja einen himmlischen Jerusalem, einen himmlischen Tempel, Priester, heilige Engel, die als Priester da dienen, im gegenwärtigen himmlischen Tempel, ja, da ist er auch nicht eingegangen, auch mit Händen gemacht. Ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern, jetzt Achtung, jetzt kommt der Ausdruck, sondern in den Himmel selbst. Was ist das? Originalhimmel und der Unendliche. Und dass Gott in seiner Schöpfung Himmel und Erde ausgebreitet zur Darstellung gebracht hat und mit Lebewesen bevölkert hat, sind alles jetzt als Werk seiner Hände zur Darstellung gebrachte Herrlichkeiten, die im Original in ihm, in Gott und in Christo in unendlicher Herrlichkeit vorhanden sind. Also, stimmt's, wenn wir nicht nur wagen dürfen, solche Dinge auszusprechen und zu bezeugen, sondern heilige Pflicht haben, diese Dinge glaubend wahrzunehmen und zu verkündigen? Stimmt es dann, was Paulus war zu sagen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, uns aber, die wir ihn lieben, hat er diese Dinge geoffenbart durch seinen Geist, und dieser Geist erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Also, wenn wir jetzt die Gestalt dieses Weltalls des Endlichen näher ansehen dürfen, wir haben uns etliche biblische Zusammenhänge uns erlaubt, als Vorausorientierung zu bezeugen und feststellen dürfen, ja, dürfen wir dankbar sein dafür, dass unsere modernste Wissenschaft seit etwa 15 Jahren wieder nur wie die Geheimnisse der Atomwelt waren nur erreichbar und dann erkennbar und damit manipulierbar auf dem Wege der Rechnung, griechisch des Logos, Rechnung. Das griechische Wort, mit Wort Logos, mit Wort übersetzt, bedeutet im Neuen Testament mit dem gleichen Schwergewicht Rechnung. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Gott überführt unsere Wissenschaftler mit mathematischer Präzision, dass er Gott und Schöpfer sei, sodass sie vollkommen ohne Entschuldigung sind in dieser Hinsicht. Und nun können wir hier anzünden. Wenn wir hier eine ovale Figur vor uns haben, hier einen Punkt und hier einen Punkt und dann diese gekrümmten Linien, ein Oval mit einem Durchmesser, mit einem drinnen und einem draußen, eigenartig, was hier nun wieder senkrecht dargestellt ist, haben wir in der Physikstunde, ja, das waren noch ganz primitive Physikstunden, denen ich teilnehmen, bei denen ich als Sekundarschüler teilnehmen durfte. Oder, ja. Ein Gatter, Pappdeckel, hat der Lehrer Eisenfeilspäne draufgestreut und dann sah so einen sogenannten Stabmagneten, so einen Hufeisenformmagneten, so darunter gehalten. Was passiert? Unglaublich! In einem Augenblick sind alle Eisenfeilspäne, jetzt bitte, nehmen wir das da und klappen es jetzt so herunter, horizontal. Ne? Da. Dann ist jetzt das Magnet unter dem Karton, die Eisenfeilspäne beliebig zerstreut. Im Moment, wo das Magnet da sitzt, sammeln sich hier, ist ein Punkt, und von dem Punkt aus in diesen Linien, wie sie da dargestellt sind, ordnen sich diese Eisenfeilspäne. Also, was hier dargestellt ist, ist ein Gesetz in der Physik Gottes. Das griechische Neue Testament kennt das Wort Physik, wissenschaftlich benutzt, Natur. Und sehr, sehr richtig. Im Kleinen dargestellt. Das große Geschehen vor unsere Augen geführt im Weltall. Sonne, Mond und Sterne, Gestirne, ihre Ordnungen. Sehr einfach unsere Erde. Ein Himmelskörper, der Mond kreist darum. Das ganze Sonne und um die Sonne kreisen sehr viele kleine und große Planeten. Dann erscheinen noch gelegentlich Kometen und so weiter. Und dann im Hintergrund die sogenannten Fixsterne. Das heißt, was wir im großen Weltall an Ordnungsreihe unseres Gottes vor uns haben, hat er nun auch ja bekanntlich in der Kleinwelt der Atome so geordnet. Da ist eine Zentrale, genannt Proton, sagen wir mal Mittelpunkt. Und um dieses Kleinzentrum lässt Gott jetzt einmal ein Atom kreisen, ein Elektron kreisen. Und nur ein Proton und ein Elektron, jetzt haben wir uns, das Proton sei unsere Erde und das eine Elektron unser Mond. Das kreist genauso um den Mittelpunkt wie jetzt unser Mond um unsere Erde. Warum sage ich das? Typischer Fall, der uns bestätigt, was Gott in der Kleinwelt geordnet hat, hat er auch im gleichen System der Darstellung in der großen Welt angewandt und umgekehrt. Also, da wir nun diese Kleinordnung da mit dem Stabmagneten, den Eisenfeilspänen haben, in dieser Ordnung habe ich das mal einfach aufgezeichnet. So. Und jetzt kommt unsere Wissenschaft, ja, und die Schrift sagt, Weltallschöpfung, von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende sammelt Jesus seine heiligen Engel, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Was steht geschrieben? Von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende, haben wir das auch schon mal gelesen, aber nicht geglaubt. Wir haben, selbstverständlich ist unser Weltall unendlich, nicht? War doch uns Gläubigen ganz klar, nicht? Alles klar, nicht? Wie wir sagen, nicht? Alles klar, gar nicht klar. Da kommt uns die Wissenschaft noch zuvor, gell? Dann schämen wir uns hinterher, dass wir nicht geglaubt haben, was geschrieben steht.
Arthur, das ist ein Zitat von der Wissenschaft.
Danke.
Unser Universum ist doch geschlossen. Freilich wird die Expansion wohl frühestens nach 50 Milliarden Jahren sich eine Kontraktion umwandeln.
So, großartig.
Sie ahnen etwas. Wohl sehr viele Jahre, aber Sie ahnen etwas. Ein Zeitraum, der unser Vorstellungsvermögen ebenfalls weit überfordert. Aber was in diesem Satz steht, das ist unerhört, wenn man das mal richtig sich innerlich vorstellt.
Also ich habe zwei wissenschaftliche Schriften, die das eben nun ganz klar erklären, so und so und so und so, ist das ja, unser Weltall ist endlich und hat einen Durchmesser. Also, Ich habe hier geschrieben, ein mögliches Weltall, der Kosmos, wie die Schrift es nennt, im Neuen Testament. Wissenschaftlich wird es bezeichnet, hier in Klammern, dieses Weltall ist endlich, aber ohne Grenzen, jetzt Achtung dann, wissenschaftliche Bezeichnung, endlich, ohne Grenzen, es ist alles in sich gekrümmt. Alles in sich gekrümmt. So. Zu dem ersten Ausdruck, ich habe ja hier nur Stichworte, Telegrammstil, angewandt von dem, was da schriftlich vorliegt, wissenschaftlich. Endlich. Die Wissenschaft gibt einen Durchmesser an von so und so viel Billionen Lichtjahren. Da stelle ich ebenso die Frage, wer bietet mehr? Etwa 150 Billionen Lichtjahre Durchmesser unseres Weltalls. Und dann stelle ich die Frage, wer bietet mehr? Warum? Genauso stelle ich auch die Frage dort, wer bietet mehr, was die Zeitdauer betrifft? Nein. Alles nein. Das sagt unser Gotteswort prompt nein, meine Herren. Wenn wir unseren Gott und Vater in Christus nur ein wenig kennengelernt haben, dann kennen wir ihn als den Vater der Barmherzigkeit und den Gott allen Trostes, den Gott, der das Böse gar nicht zurechnet und alle Übertretungen in der ganzen Schöpfung nicht zurechnet, weil er auf Golgatha endgültig und grundsätzlich abgerechnet hat, definitiv. Und wissen, immer dann, wenn schwere Gerichtszeiten von ihm genehmigt worden sind, nicht er bestimmt hat, genehmigt worden sind, wie er das Gesetz genehmigt hat, von ihm genehmigt worden sind, bestätigt zur Durchführung geworden, worden sind, dann hat er sich erlaubt zu sagen, meine Herren, einverstanden, und sagt er, ich habe es nur für gut gefunden, für kurze Zeit zu genehmigen. Wohlgefallen habe ich nicht daran und der vollkommene Sache ist noch weniger. All das unbarmherzige Geschehen. Immer dann, wenn es sich um Schmerzen und Tod und Elend und Gerichte handelt, kürzt unser Gott ab. Es gilt auch jetzt für die gegenwärtigen Jahrzehnte nach Römer 9. Gott macht jetzt eine abgekürzte Sache auf der Erde. Weil die schlimmsten Zeiten laufen und in wenigen Jahren schon vorbei sein werden. Eine abgekürzte Macht. Die zwei Tage der Rache kürzt er von 2000 Jahren ab auf 2x3,5 Jahre. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Warum sage ich das? Dann stelle ich die Frage, kann dieser wunderbare unser Gott und Vater aller Gnade und Gott der Barmherzigkeit ja Billionen, Millionen zusehen, wie in seiner Schöpfung ein Geschöpf das andere frisst und zerstört und Feindschaft und Tod und Schrecken und Unheimliches geschieht, kann unser Gott Millionen und Billionen von Jahren und noch weiß was dazusehen? Bleibt jetzt Himmel und Erde stumm? Oder haben seine Kinder vielleicht eine Antwort? Unmöglich! Schreckliche Darstellung unseres Gottes. Eine lästerliche Darstellung unseres Gottes ist das. Da sie es nicht für gut fanden, diesen Gott in Erkenntnis zu haben, gab er sie dahin in solche schrecklichen, unvorstellbaren Unheimlichkeiten, theoretisch zu verfallen, die noch grausamer sind als die verkürzten Gerichte, die Gott genehmigt hat. So. Den Durchmesser geben Sie an. Warum habe ich gesagt, wer bietet mehr als 150 Billionen Lichtjahre? Beliebig mehr können wir bieten, mathematisch beliebig mehr, solange die ganze Riesensache ein Ende hat hier und ein Ende dort, also einen Durchmesser hat, eine messbare Strecke darstellt.
ist jede messbare Strecke verglichen mit der wirklichen Unendlichkeit mathematisch wie viel wert?
Null.
Endlich null. Aha. Stimmt. Die ganze Erde, Himmel, vor Gott mit der Spanne abgegrenzt. Sind die Himmel abgegrenzt? Mit einer Spanne Gottes, mit einem endlichen Maß, nicht wahr? Mit einer Spanne. Und die Wasser, die ganze Schöpfung in seiner hohlen Hand. Oh, jetzt müssen wir Halleluja rufen. Jetzt verstehen wir doch, trägt unser Gott das all? In der hohlen Hand. Wer kann ihm da drauslaufen, nicht? Wer kann verloren gehen? Oh. Hat Gott Raum? Hat er Raum? Eine neue Schöpfung, die erschaffen wird, neue Himmel, neue Erde, die dann das Wachstum Gottes wachsen werden. Ein Wachstum, das wann aufhören wird? Nie. Ah, jetzt fängt es erst an. Wenn Gott, wenn etwas in irgendeiner Weise vergänglich ist, kann es dann in irgendeiner Weise unendlich sein? Was wirklich unendlich ist, kann gar nicht vergehen. Also genügt Vorreden. Ja, jetzt kommt die Verlegenheit unserer Wissenschaft. Also endlich, Durchmesser wird angegeben. Und in diesem, dann sagen sie, das ganze Weltall könnte eiförmig sein, also körperlich, könnte bodenförmig sein oder trichterförmig. Alles da. Wahrscheinlich ist auch alles da. Und jetzt ohne Grenzen. Ja, wie soll ich das verstehen, wenn es endlich ist, Durchmesser hat, ohne Grenzen? Unglaublich. Unglaublich. Erklärung schriftlich. Ich mache es jetzt kurz. Unsere Tochter Esther, die jetzt hier ist, in Neuseeland wohnt mit ihrer Sippschaft. Die wohnt in Bezug auf unsere Erde genau 12 Stunden, also genau gegenüber von uns. So. Wir haben ihr gesagt, ich habe ihr gesagt, du reist doch noch viel, viel, viel weiter. Warum? Dann seid ihr wieder näher von uns. Ne? Genau so, das ist die Antwort von ohne Grenzen. Das heißt also, wie wir unendlicherweise um unsere Erden rundsausen könnten, sagen sie, also wir könnten von einem Punkt in diesem Weltall aus, angenommen wir könnten es, immer mit unseren Möglichkeiten gerade über Lichtgeschwindigkeit hineinsausen, wären wir erstaunt, dass wir eines Tages am Ausgangspunkt wieder zurück ankämen. Aber wir könnten beliebig weiterfahren in unendlicher Weise, das, dem sagen sie ohne Grenzen. Aber ich sage, Herr Professor, ich bin Sonntagsschulkind. Ich will jetzt nicht wissen, ob ich in diesem endlichen Raum unendlich da herumsausen kann. Ich möchte wissen, Herr Professor, was ist da draußen, wenn es hier aufhört? Ja, vielleicht hat der Professor, der Gott und die Bibel ablehnt, hat keine Antwort. Hat keine Antwort. Hat nur eine solche, ich sage es nicht, was für eine Antwort. Die keine ist, ne? Haben wir schon gemerkt. Jetzt aber in sich gekrümmt, alles. Salomo im Büchlein Prediger, Kapitel 7, stellt die einfache Frage. Schaue das Werk Gottes an. Da sind wir jetzt gerade am besten dran. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Im ganzen Werk Gottes. Aha. Alles gekrümmt, hat die Wissenschaft recht? Wer kann gerade machen, was Gott in seinem Werk der Schöpfung gekrümmt hat? Nur einer, der es gekrümmt hat. Alles Krümme, sagt der Herr Jesus in Niedrigkeit schon, wird gerade werden. Dann sind nämlich, jetzt sage ich mal gerade so, die beiden Brennpunkte hier zusammengerückt zu einem Mittelpunkt. Dann strahlt von einem Mittelpunkt alles geradlinig aus. Stimmt's dann? So war's einmal. So war's einmal.
Unsere ganze Schöpfung ist heute bipolar. Das war sie aus den Händen Gottes hervorgegangen nicht. Da gab es nichts Negatives. Da war alles wie sehr, nicht nur gut, sondern sehr gut. Alles, was Gott mit seinen Händen geschaffen hatte, war alles sehr gut. Ha, mach nichts. Schön. Da diese Projektionsart ja direkt heißt Tageslichtprojektion, können wir morgen Vormittag weiterfahren? Sehr schön, warum? Morgen Vormittag reist unser lieber Heinz Schumacher mit seiner, das hätte ich beinahe gesagt, noch lieberen Frau. Hast nicht dagegen, gell? Verlässt uns und Bruder Mössinger, Hausvater von Langsteinbach, kommt im Laufe des Tages und er spricht dann abends, also habe ich dann auch morgen früh die Stunde zu übernehmen und dann haben wir ja bis morgen Vormittag dann doch nicht alles vergessen, was ich jetzt an langer Einleitung endlich so gegen 8:30 fertig gebracht habe. Jetzt noch einige Worte zur Vororientierung. Willi, gell, diese Zeichnung liegt auch A4 drüben.
Ja.
Können wir mit draufnehmen ins Zimmer und noch etwas näher ansehen. Jetzt, ein Weltall endlich mit Durchmesser. Gut, biblisch richtig. Wenn das eine Ellipse ist, wäre, nehmen wir an, jede Ellipse hat zwei Brennpunkte. Und die Brennpunkte bestimmen die Form der Ellipse, ob das so eine flache Ellipse sei oder fast eine kreisförmige Ellipse, bestimmen die Lagen der Brennpunkte. Aber jetzt haben wir gehört von Startmagneten, von Polen, negativer Pol und positiver Pol. So. Gibt es in unserem Weltall unseres Gottes auch, ja, da ist ja alles bipolar, sagen wir. Bitte. Wir haben gehört, so wie Gott den Löwen geschaffen hat, war er sehr gut und gar nichts Böses. Und auch der zum reißenden Löwen gewordene Löwe war, so wie Gott ihn geschaffen hat, auch kein reißender Löwe, sondern es war sehr gut, positiv, nur positiv und zwar ganz positiv geladen, aber nach der Überhebung von dem Geistwesen und dem Menschen, ja, kam die Bipolarität zustande. Kleines typisches Beispiel. Als Gott den Affen geschaffen hat, was wollte er da? Göttliches, ganz Positives zur Darstellung bringen. Wir sagen ja heute, der äfft alles nach. Ist das positiv oder negativ? Sehr negativ. Der äfft alles nach. Das ist auch das Affe. Eine Vermessungsgruppe hatte im Urwald so eine Bahn, die projektiert war, das alles auszumessen, abzustecken. Die erzählen, als wir da jetzt Mittagpause machten in einer Waldlichtung im Urwald, nicht, uns auf die Seite setzten in den Schatten, was passiert? Da kamen eine ganze Reihe Affen herab von den Bäumen und stellten sich an unsere Apparate, nicht, also da den Durchgucker, Vermesser, nicht, so gemacht und so. Und also die hatten also genau das, was sie selber gemacht hatten, prächtig nachgeäfft, also zum Ergötzen der ganzen Gesellschaft. So. Seht, das Positive und das Positive durch die Überhebung und den Fall der Geschöpfe, ne, blieb, was es war, sachlich oder charaktermäßig, nur jetzt negativ geladen. Nachäffen, das ist jetzt negativ geladen, der Affe. Genau das gleiche wunderbare göttlich-positive heißt wie, seid meine Nachahmer, gleich wie ich Paulus Nachahmer Gottes bin. Der heutige Affe war nicht als heutiger Affe geschaffen, sondern wunderbare Darstellung. Als Adam den sah, oh, was der nachahmte, was er beim Herrn gesehen hat. Also, weiter, positiv, negativ. Bitte, die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Was ist da oben? Ist da negativ oder positiv geladen da oben? Alles positiv. Und wie ist da unten? Hier ist die Konzentration der Sünde und der Gewalt der Finsternis von der ganzen Schöpfung zusammengefasst. Steht geschrieben, zum Schemel meiner Füße müssen sie mal alle, die von mir etwas wollen, in der neuen Schöpfung antreten. So. Negativer Pol, unsere Erde in unserem Sonnensystem, positiver Pol, Thron Gottes und Erde. Jetzt verstehen wir auf einmal, was wir lange Zeit gedacht haben, damit schließt es, ist ja, Gott schuf die Himmel und die Erde. Ne? Das passt doch nicht zusammen, das ist doch kein Gleichgewicht. Ne? Ja. Zentrale, unser Sonnensystem mit der Erde, die allein im Paradies ist, alle anderen Himmelskörper um die Sonne, Planeten sind der kahle Steinwüsten und der positive Mittelpunkt, sein Thron, Schemel seiner Füße. Und zwischen diesen zwei Polen bewegt sich und geschieht nun das ganze Riesengeschehen in der unsichtbaren Welt. Und ich darf abschließend nur darauf hinweisen, der Punkt heißt im Weltall, jetzt sind wir wieder beim Standbild von Daniel, bitte, jetzt haben wir Verständnis, auch räumlich, außerhalb des Lagers, das Lager, der Vorhof, das Heiligtum, das Allerheiligste, wo Gott da oben thront zwischen den Cherubim. Ja. Soweit für heute Abend. Liebe Geschwister, noch schnell, wir hatten es ja gestern Abend so schön, unten am Loch eine, und dürfen wir wieder hineinschauen, hinausschauen ins Weite des Weltalls unseres Gottes, und in die Unendlichkeit unseres Gottes und vor allem hinein in sein Herz, wo wir durch die Gnade Gottes in Christo geborgen und verborgen sind. Und da dürfen wir einen Psalm beachten, der diese Tatsache aufs Wunderbarste bezeugt. Psalm 27. Ich habe eine kleine Notiz dazu gesetzt. Psalm 27 von David als Gebet Jesu.
Bitte Kassette wenden.
Vers 3. Wenn ein Heer sich wider mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz. Wenn Krieg sich wider mich erhebt, hierauf vertraue ich. Ist das eine Glaubenshaltung? Wenn ein Heer sich wider uns Schweizer oder wider uns Israeliten Israel lagert, nicht? Da könnte man schon Angst bekommen. Nein, wieder mich. Ein Heer, David, wieder mich. Bei Christus, die ganzen Heere der Gewalten der Finsternis im ganzen Weltall haben sich auf ihn umlagert, belagert. Wenn Krieg sich wieder mich erhebt, hierauf vertraue ich. Und eines habe ich von Jehova erbeten, nach diesem will ich trachten, wann? Wenn ein Heer sich wieder mich erhebt und Krieg wieder mich an mich herankommt. Nämlich zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Erich, Augenblick. möchte ich bitten, auf meinem Tisch sind noch weitere Folien, da ist die Stiftshütte. Ziemlich dunkle. Solche Intermezzi dürfen wir uns ja erlauben hier. Nicht? Wir sind ja hier in einer Familie, wir lesen weiter, noch einmal. Eines habe ich von Jehova erbeten, eines. Und nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens. David her, Jesus Christus her, der wirkliche Mann nach dem Herzen Gottes. Das waren ja beides Juden. Die durften ja gar nicht ins Haus Gottes. Die durften ja gar nicht in den Tempel hinein. Nur bis in den Vorhof. Nur die Leviten durften nach dem Gesetz ins Heiligtum und nur ein Hohepriester einmal im Jahr in die allerheiligste Gegenwart Gottes. Na, was fällt dem David ein? Meiner Lebtag zu wohnen im Hause meines Gottes. Und zwar zu welchem Zweck? Um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas, also mich da umzugucken. Das kann man. Dankeschön. Um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Kann er gar nicht rein. Aha. Diese Dinge alle, Baukonstruktion der Stiftshütte, bis in alle Einzelheiten, nach Zahl, Maß, Form, Farben, was nur nötig ist, die Einrichtung, die Bedienungsvorschriften, alles war ja im Gesetze festgehalten, schriftlich vorhanden. Und da vermag, oder damals vermochte der Geist Christi, der in David schon wirkte, ihm die Dinge so lebendig zu machen und ihn da im Geiste hineinzuführen und sich umzuschauen, den Lieblichkeiten, Herrlichkeiten im Hause seines Gottes. Und liebe Geschwister, da sollten wir uns von einem David nicht in den Schatten stellen lassen. Das könnten wir noch viel wunderbarerweise und viel realer noch. Und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Also nicht nach irgendwas was allem zu forschen, Schönen, ne, sondern nach ihm. Jesus in Niedrigkeit. Auf Schritt und Tritt, in jedem Wort und Werk, bewegte er sich in den Ordnungen des Hauses seines Vaters. Auch wenn er sich über die Steppe begab oder im grünen Grase sich lagern, die Leute sich lagern, hieß und so weiter. Das wäre auch für uns dann das Wohlgefallen unseres himmlischen Vaters. Vers 5. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte. David, du kannst ja gar nicht rein. In seiner Hütte am Tage des Übels. Also angenommen, es würde ein dritter Weltkrieg über Nacht plötzlich beginnen. Und der meint nicht mich und nicht dich. Sind alle betroffen. Aber jeder Einzelne von uns hat jetzt was für eine Möglichkeit. Anstatt sich zu fürchten, sich im Geiste hineinzubegeben, sagen wir mal, zuerst in den Vorhof und diesen Dingen nachzusinnen. Und dann ins Heiligtum, sich umzuschauen, zu forschen nach ihm, ins Allerheiligste. Der Vorhang ist für uns ja zerrissen. Mit Freimütigkeit in seine unmittelbare Gegenwart treten nicht nur das, sondern sich in den Wunden Jesu so zu verkriechen, dass wir uns gleich im Herzen des Vaters befinden. Mitten im Allerheiligsten. Sind wir dann in Litz? Dann sind wir, hat er uns geborgen in seiner Hütte am Tage des Übels, und er wird mich verbergen im Verborgenen seines Angesichts. Das Angesicht Gottes heißt Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich habe das durch die ganze Schrift hindurch erforscht, geprüft. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über mir. Was heißt das auf Deutsch? Die Person Jesu lasse er leuchten vor meinen Augen. Er erhebe sein Angesicht über mir. Das heißt, er mache den Herrn Jesus groß. Und dass sie begannen, das Angesicht des Herrn zu suchen, den Messias, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Feinde. Und so weiter und so weiter. Da redete Gott mit Mose in der Hütte außerhalb des Lagers, werden wir noch sehen, von Angesicht zu Angesicht. Da war der Herr Jesus bei ihm. Und deshalb, ja, ich darf hier nicht stehen bleiben. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Kennen wir den Felsen? Stehen wir dann fest und gut gegründet. In Psalm 29, Vers 9 Elberfelder, 10 Luther wahrscheinlich, und in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. Psalm 31, 19 und 20. Wie groß ist deine Güte, welche du aufbewahrt hast denen, die dich fürchten. Gewirkt für die, die auf dich trauen, angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie in dem Schirme deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zunge. Ist das auch etwas wert? Genügt, liebe Geschwister, damit wir jetzt wieder einmal ganz neu einen Blick auf diese Hütte Gottes werfen. Bitte den Willi, Stiftshütte, ich stelle. Gleichnis. Er spricht zu seinem Diener, tu das und er tut es nicht. Etwas mehr runter. Und jetzt noch scharf. Noch etwas. So. Hat man wenigstens eine Ahnung auch von Weitem? Genügt, wenn man die Umrisse sieht. Grundriss der Stiftshütte. Hier Vorhof. 50 Ellen breit, 100 Ellen lang. Verstehen mich alle, wenn ich jetzt so spreche? Danke. Das gibt 5000 Quadratellen. Eines Tages speiste Jesus 5000 Mann. Er gebot, sie sollen sich lagern auf dem grünen Grase, und zwar in Reihen, in Beeten von 150 Beete zu 100 Mann und 100 Beete zu 50 Mann. 5000 Mann, je auf einer Quadratelle. Bewegt sich Jesus in den Ordnungen des Hauses seines Vaters, wenn er einen Befehl gibt auf grünem Grase? Nichts zu machen. Was heißt auf grünem Grase? Auf dem Boden neuen Lebens, der Auferstehung, des lebendig gemacht werdens. Umfriedigung des Vorhofes. Lässt den Vorhof erstehen von 5000 Quadratellen Inhalt besteht im Grundriss aus zwei Quadraten. Die Mitte des ersten Quadrates stellt, da steht der Schlachtopferaltar. In der Mitte des zweiten Quadrates steht im allerheiligsten Raum, hier, allerheiligster Raum, hier das Heiligtum, die Lade des Bundes mit dem Sühnedeckel, welcher die Erlösung in Christo darstellt, und die beiden Cherubim der Herrlichkeit darauf. Genau beim Beginn des zweiten Quadrates ist der Eingang zum Heiligtum. Zwischen Schlachtopferaltar und Eingang zum Heiligtum ist das Waschbecken für Hände und Füße. Bevor die Priester nach diesen Schlachtarbeiten dann ins Heiligtum gingen, hatten sie sich auch noch umzukleiden, zu waschen, Hände und Füße, bevor sie das Heiligtum betraten. Eingang in den Vorhof besteht aus einem wunderbaren Vorhang, vierteilig, 1, 2, 3, 4 Eingänge. Das heißt schon wieder für die ganze Welt, den ganzen Kosmos. Schlachtopferaltar, Waschbecken im Vorhof. Der ganze Vorhof steht unter der Kontrolle und dem Licht von Sonne, Mond und Sternen. Tags die Sonne, nachts Mond und Sterne. Der Raum des Heiligtums steht nicht mehr unter der Herrschaft von Sonne, Mond und Sternen. Da ist nur noch das Licht des goldenen Leuchters. Und das Licht des goldenen Leuchters, wie wir gesehen haben, die sieben Lichter, und habe ich schon hinweisen dürfen, stellt das gebrochene Licht des Geistes dar, das dann in der gar buntfarbigen und mannigfaltigen Weisheit Gottes sich darstellt, nämlich die Bedürfnisse der Seele befriedigend. Hier werden die Bedürfnisse des Leibes buchstäblich, Fleisch und Blut und alles, was an Lobgesängen der Gemeinde und Bedürfnissen der Gemeinde hier draußen unter der Herrschaft von Sonne, Mond und Sternen, hier nur das Licht, das gebrochene Licht des Heiligen Geistes beim goldenen Leuchter. Schaubrottisch ist hier, Tisch des Herrn mit Broten und Kelchen, und dann hier der Räucheraltar, das Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen darstellt. Und wenn der hohe Priester einmal im Jahr mit einem Räucherbecken voll glühender Kohlen hier und in der Hand Räucherwerk ins Allerheiligste hineingehen und dann das erst im Allerheiligsten das Räucherwerk auf die Kohlen, sodass der Duft das ganze Allerheiligste erfüllte, haben wir hier die Darstellung, hier im Heiligtum noch die Gebete der Heiligen und hier dann schon die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Die Hütte selbst stellt diese Hütte dar. Paulus schreibt, wenn diese Hütte dann abgebrochen wird, kann diese Hütte auch abgebrochen werden. Die ist genauso konstruiert, dass sie möglichst rasch abgebrochen werden konnte. Und was nun in dieser Hütte nicht sichtbar ist, zum Glück, da drin ist ein Wohnraum für eine Seele. Die ist da drin. Und was hier noch weniger sichtbar ist, dass im Innersten der Seele ein Wohnraum ist für den Geist des Menschen. Hier wunderbar dargestellt, denn er sprach vom Tempel seines Leibes und Paulus von der Hütte des Leibes. Von der Hütte des Leibes. Merken wir, die beiden Dinge, Hütte Gottes, Tempel Gottes, Haus Gottes, da sind wir jetzt nicht in Herrlichkeit. Der Tempel seines Leibes, stimmt's? Wir sind etwas in einem. Wir sind sowohl der Herrlichkeitsleib des Christus als der heilige Tempel im Herrn, die Behausung Gottes im Geist. Und damit wir die Wunderdinge und Gottes Ordnungen verstehen lernen, hat Gott uns diese Modelle geschenkt. Dann verstehen wir uns selber. Und da wären, würde ich unsere Psychiater und Ärzte glücklich preisen, wenn sie diese Dinge kennen dürften. Dann hätten sie eine Orientierung, Grundlagen, Zusammenhänge wie Leib, Seele, Geist, wie Fleisch, Blut und Odem zusammen funktioniert. Das wissen sie ein wenig, nicht? Aber dass Odem den Geist darstellt und das Blut die Seele und das Fleisch die Gestalt, wissen sie nicht. Das letzte schon. Ganz kurz, die Umfriedigung des Vorhofes stellt den Glauben, den Schutzwall des Glaubens dar. Sagt Jesus, ich bin die Tür. Die Tür. Bitte. Liebe Geschwister, wenn in unserem praktischen Leben uns alle Türen verschlossen werden, ringsum, ist die Situation für uns dann hoffnungslos. Dann gehen wir durch die Tür, wenn alle Türen verschlossen sind. Dann sind wir aber wo? Dann sind wir im Vorhof der Tugend. Dann wandeln wir hier im Glauben, denn das stellt den Schutzwall des Glaubens. Wer durch mich hineingeht, der ist jetzt im Glauben drin und kann ein gottwohlgefälliges Leben führen, einen Wandel führen. So. Und Mittelpunkt, Zentrale unseres irdischen Wandels noch in diesem Leib heißt, liebe Brüder, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, was? Eure Leiber als lebendige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer darzubringen. Seht? Was da dem Gesetz nach dem Buchstaben von Gott nicht wohlgefällig war, nicht? Das ist es, wenn wir es geistlicherweise tun, unseren alten Menschen ihm völlig zur Verfügung stellen, dann ist das wunderbar. Weil er das wohlgefällige Opfer Gottes war ja Jesus Christus in seiner Menschengestalt. Ja. Dass wir täglich im Wandel durch diese Erde, im Staub der Erde oder im Staub Sand der Wüste, unsere Füße beschmutzen und in unseren Handlungen die Hände, dass wir täglich der Reinigung bedürfen, seht, in diesem Wandel innerhalb des Glaubens. Ja. Die Hütte selbst, ich stelle jetzt gerade das da schnell, was Petrus in, sozusagen in einem Satz wie eine Litaneigefüge aneinander reiht, so reicht nun da, in dem das, in dem das, in dem das, in dem das, in dem das. Da sagt er, ich zeige es jetzt gerade hier. Da habe ich nämlich mich an dem Petruswort geärgert. Habe gesagt, Petrus, wenn ich meinem Lehrer solchen Satz vorpräsentieren würde, der würde sagen, du, also, das ist dann gar nichts. So, und dann habe ich mich natürlich geschämt und habe gesagt, Herr, hilf mir. Also jetzt ist die Sache hier bei Petrus wieder umso wunderbarer, als der dumme Kerl, der sich geärgert hat dran. Ne? Zeig mir irgendeinen Vergleich. Bumm, der war schon da. Herr, guck dir mal die Ordnungen meines Hauses an. Also jetzt Achtung. Zuerst die Litanei. Also kam ja vor wie ein Drehorgelmann. So. So reichet nun da in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend die Kenntnis, in der Kenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, im Ausharren die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Gottesliebe. War ich jetzt ein Drehorgelmann? Gut. Und jetzt? Arthur, schau dir mal die Ordnung meines Hauses an. Bitte. Das Erste, was Gott mir dann zeigte, das sind ja konzentrische Kreise vor dir. Und der Mittelpunkt. Denn es heißt, in dem Ersten drin. Ne? Das Erste hat einen Namen. Und da drin erst ist etwas anderes. Die Tugend. Erst da drin ist das möglich. Und erst in der Tugend drin noch ein kleinerer Kreis. Und in der Tugend drin und den drin. Und was ist der Mittelpunkt? Zentrale, die Liebe Gottes, die Gegenwart des Herrn im Allerheiligsten. So, jetzt seht mal. So reicht nun da im Glauben, innerhalb des Glaubens die Tugend. Das ist ein Schutzwall der Glaube, wie er bei Paulus der Langschild des Glaubens ist. Äußere Verteidigungsmöglichkeit. Bei Petrus Schutzwall, militärische Kriegslage. So reicht nun da innerhalb eures Glaubens hier die Tugend. Ja. Was da Israel tat, das waren alles ein tugendsamer Wandel. Das haben Priester und Leviten und Volk. Opfer, Reinigung und so weiter. Innerhalb der Tugend, jetzt des Vorhofes, die Kenntnis, nicht die Erkenntnis, sondern nur das Wissen. Das Volk, das gemeine Volk, entschuldigt, wusste und sah von außen, da steht jetzt, da sehe ich die Hütte Gottes. Die kenne ich jetzt, aber hat das Volk erkannt, was da für Wunder in der Hütte verborgen sind? Kenntnisnahme, Wissen hat es zu tun mit dem Erfassen der äußeren Erscheinungsform. Ihr könnt alle sagen, ich kenne Bruder Mohl, aber erkannt habt ihr mich noch lange nicht. Kenntnis. Kenntnis bläht nur dann auf, wenn sie außerhalb des Glaubens spazieren geführt wird. Ohne Glauben. Die überragende kosmische Kenntnis, das Wissen, das Gott einer gottlosen Menschheit jetzt geschenkt und zur Verfügung gestellt hat, kann eine Welt ohne Gott nur frech und widergöttlich und gesetzlos machen. Aber ein Mensch, der durch die Tür hineingegangen ist und im Glauben Christi steht und geht, wandelt jetzt nicht, der kann nicht genug wissen. Nicht genug wissen. Weil er all sein Wissen, ja, staunend, sich demütigend, zur Ehre Gottes verwenden. Also merkt euch, ihr Jungen, ich habe manchmal mit 30, 35 Jahren noch geträumt, ich dürfe noch einmal an die Hochschule, um zu studieren. Weil ich als gläubiger junger Mann gemerkt habe, du dummer Kerl, warum hast du nicht mehr gelernt? Ein Gottesmensch kann nicht genug wissen. Er hat ja die Möglichkeit, die unausforschlichsten Dinge zu erforschen. Sogar die Tiefen der Gottheit. Dann sind ja die Dinge hier nur noch Säume am Gewand seiner Herrlichkeit. Also, innerhalb des Glaubens die Tugend. Inmitten der Tugend jetzt das Sichtbare der Hütte. Hier Längsschnitt und hier noch Querschnitt. Die Hütte stellt das Wissen, die Kenntnisnahme von irgendetwas, jetzt von einem Menschen, von einem Leib, von einer Hütte dar. Innerhalb des Wissens nun, hier der Raum des Heiligtums, reichet da, zweites Betätigungsfeld, die Enthaltsamkeit. Ein göttlich wohlgefälliges, enthaltsames Leben kann ich nur in dem Maße führen, wie ich innerlich weiß, wie reich ich gemacht bin in Gott. Dann fällt alles Mögliche nach außen von selbst ab. Erst innerhalb des Wissens, jetzt seht, wie wichtig, bitte, alles, was im Heiligtum ist und im Allerheiligsten, ist erst alles erreichbar innerhalb des Wissens. Schreibt Paulus, ich will aber nicht, dass ihr in Unwissenheit seid. Ich will aber, dass ihr wisst. Dieses Geheimnis sei alles nicht unbekannt. Wisst, ihr sollt wissen das. Wissen. Nicht? Ich hörte gut, als ich zum ersten und x-ten Mal hörte, Wissen bleibt auf. Na ja, da denkt man ja nur, wenn es so ist, dann weiß ich am besten nichts. Und dann bin ich ein für alle Mal gesichert vor Aufblähung. Nicht? Da hat uns der Feind erwischt. Nicht? Ja. Innerhalb des Wissens, der Kenntnisnahme, die Enthaltsamkeit. Innerhalb kommt das zweite Betätigungsfeld, das war das erste. In dem Schutzwall, zweites Betätigungsfeld. Jetzt kommt der dritte Schutzwall, Scheidevorhang, solange er noch hängt, stellt das Ausharren dar. Denn der Scheidevorhang stellt ja was dar? den Fleischesleib Jesu Christi, sein Fleisch. Der Vorhang stellt sein Fleisch dar. Und tatsächlich hängt, nach dem Gesetz ist dieser Scheitervorhang aufgehängt an 4 Pfosten von Akazienholz und hängt an 4 Nägeln. An 4 Haken sollt ihr den Vorhang aufhängen. Stimmt's? Und was geschah, als Jesus dem Leibe nach starb, seinen Geist aufgab, seine Seele in den Tod ausschütten ließ und der Leib starb, was geschah? Der Scheitervorhang nahm. Liebe Geschwister, nur schnell. Die bei Paulus, dem Apostel, unserem Apostel, schwerst verständlichen theologischen Aussprüche, Zusammenhänge, die sind hier im Hause Gottes so wunderbar modelliert und dargestellt, ich weiß, was ich sage, dass jedes Sonntagsschulkind von 10 Jahren an das verstehen kann. Die Dinge verstehen kann. Ich darf aber nicht stehen bleiben, wir wollen ja da noch weiterfahren. Ah ja, wir haben ja noch Zeit. Ne? Wir haben ja noch eine ganze Woche Zeit. Das Ausharren, vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, aber das Ende des Herrn am Kreuz habt ihr gesehen. So haben wir das zu lesen. Ausharren, stimmt's? Bis in den Tod. Unter schrecklichsten Umständen. Erst jetzt innerhalb des Ausharrens, der Raum des Allerheiligsten, das dritte Betätigungsfeld, der Gottseligkeit. Stimmt der Begriff mit allerheiligstem Raum vielleicht überein? Die Gottseligkeit. Und jetzt inmitten der Gottseligkeit die Bruderliebe. Ja. Schade, auch unsere gute Elberfelder übersetzt. Ein Cherub, da auf der Bundeslade, soll sein Angesicht auf den gegenüber richten. Den Cherub gegenüber richten. Was steht im Hebräischen? Ein Cherub soll sein Angesicht auf seinen Bruder richten. Auf seinen Bruder richten. Wenn der Sühnedeckel schon die Erlösung in Christo darstellt. Und der Sühnedeckel ist mit den Cherubim aus einem Talent reinen Goldes herausgetrieben. Künstler. Kunstwerk. Inmitten der Gottseligkeit, im Raum des Allerheiligsten, die Bruderliebe ist da dargestellt. Also liebe Brüder und Schwestern, ihr seid ja Brüderinnen, nicht wahr? Liebe Brüder, wo ist die Stellung der Brüder in Christo zu Hause? Im Vorhof? Im Heiligtum? Erst im Allerheiligsten. Und jetzt inmitten im Schoße der Bruderliebe erst was? Die Gottesliebe. Die Gegenwart des Herrn. Also, wenn wir Brüder miteinander sprechen, einander in die Augen gucken, was sehen wir dann? Ein Bruder in Christo. Wo befinden wir uns dann? Nicht in der Wüste. Nicht in der Steppe. Tatsächlich sagt Gott zu Mose: Mose, wenn ich mit dir sprechen werde und mit deinem Bruder Aaron sprechen werde, hier, und wie heißt dieser allerheiligste Raum auch noch? Audienzsaal, Fremdwort auf Deutsch, Sprachort. Elberfelder übersetzt da richtig, Sprachort. Also Mose, wenn ich mit dir spreche, dann ist meine Stellung, von der aus ich mit dir spreche, erstens vom Sühnedeckel herab, das heißt, wenn Gott selber spricht, dann spricht er nur aufgrund der Versöhnung in Christus. Wenn Engel und Menschen reden, haben sie andere Stellungen und andere Reden, andere Haltungen, auch Formen. Wenn unser himmlischer Vater spricht, wenn Jesus spricht, dann nur vom Sühnedeckel der Erlösung in Christo herab und aus dem Schoße der Bruderliebe herauf. Anders, eine andere Haltung hat unser Gott nicht, wenn er mit uns redet. Dürfen wir da also mit Freimütigkeit uns bei ihm melden? Darf ich mich noch einmal vor uns allen schämen? Petrus, was hast du da für eine Drehorgel-Litanei abgelassen? Stimmt's? Je anstößiger und unmöglicher uns ein Bibelwort vorkommt, gerade das hat der Heilige Geist mit herrlichsten Gotteswundern gefüllt, die darin verborgen. So. Was ist das? Ja, gut, Petrus 1, erste Verse. Entschuldigung, 2. Petrus 1. 2. Petrus 1. Das sind die Worte jetzt während der Lüftung, gerade passend, die zu hören. Simon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes beginnt dort, wo wir hineintreten ins Heiligtum und endet in seiner allerheiligsten Gegenwart. In der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn, da seine göttliche Kraft uns alles im Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch dieselbe Teilhaber der göttlichen Physik, Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das im Kosmos ist durch die Lust. Eben deshalb, jetzt kommt's, reichet aber auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet, in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Kenntnis, in der Kenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Gottesliebe, die Agape. Dankeschön für die Frage.
Schon 7 Stücken plus 1, 8 ist mir der Gedanke gekommen, der Atomkern ist ja umgeben von den Elektronen und die kreisen in einer unglaublichen Geschwindigkeit um den Atomkern herum. Diese Geschwindigkeit ist so groß, dass man von Hüllen spricht. Wenn das der Kern ist, sagen wir, das ist der Kern. Und dann gibt es eine erste Hülle, da kreisen maximal zwei Elektronen darum herum.
Auf einer Kugeloberfläche zum Beispiel.
Ja. Und wenn jetzt der Kern so groß ist wie hier ein Tennisball, dann kreist das Wasserstoff, beim Wasserstoffatom das erste Elektron in einem Abstand von einem Kilometer von Stecknadelgröße mit einer Geschwindigkeit, jetzt immer relativ, von etwa 250.000 Kilometer in der Stunde um diesen Tennisball herum. Im Abstand von einem Kilometer, eine Stecknadelgröße. Das ist jetzt nur das Wasserstoffatom. Und jetzt gibt es, und weil er von Physik gesprochen hat, nicht vorhin, die Natur, die Physik, jetzt gibt es also nebst dem Atomkern, in allen Elementen, die es gibt in der Naturwissenschaft, sind etwa 107, gibt es bis zu 7 Hüllen, nicht? Die erste Hülle, das sind 2 Elektronen, dann kommt die zweite Hülle, das sind, glaube ich, 4 Elektronen, und je nachdem wird dann das Material, der Stoff bestimmt. So geht es weiter bis zur 7. Hülle. Wir haben also das, wie wir hier gesehen haben,
im Hause Gottes, ne?
Im kleinsten, das wir kennen, nämlich im Atom, haben wir eine 7. Hülle, das wäre dann der Glauben, nicht? Und im Glauben dann die 6. Hülle. Und so sind auch alle Stoffe, die es gibt, mit diesen Atomzahlen, oder wie sagt man, diesen Atomwerte.
Also die
Atomgewichtszahlen
sind gemessen, die Gewichte gewogen und alle die Dinge gezählt. Und genau. So sagt die Schrift, das Wort Gottes.
Ja. Und diese Kugel, also das Innerste ist dann der Atomkern, nicht? Wir haben 7 Schalen, wir haben hier aber 8 Stücke. Und das Innerste ist die Gottesliebe. Der Kern der ganzen Sache ist schon im kleinsten Atom die Gottesliebe. Das alles bestimmt, um das sich alles dreht und kreist.
Dankeschön.
Bitte es, trotz meinem Vorhaben, jetzt auch gerade noch abschließend für heute Vormittag der Mühe wert zu sein, nochmal einen Gang von außen nach innen zu machen. Und zwar jetzt in negativer Weise. Nämlich, da steht ein Mensch im Glauben. Es steht aber auch geschrieben, welche im Glauben Schiffbruch gelitten haben. Kann das vorkommen? Ja. Das heißt, da hat es der Feind fertig gebracht, die Umfriedigung des Vorhofes, die ist dargestellt, stellt den Glauben dar. Bitte, guckt mal hier. Wie ist denn die Farbe von der Umfriedigung des Vorhofes? Das ist die Ansicht. Reine weiße Leinwand, welche die Gerechtigkeiten der Heiligen darstellt, lesen wir. Und was sind wir? Durch den Glauben sind wir da gerecht und geheiligt. Seht, wir können zählen, wir können vergleichen, die Maße und die Materialien, die Farben, die Formen, alles hat seine göttliche Bedeutung. Alles. So. Also, der Feind hat es fertig gebracht, die Umfriedigung des Vorhofs, den Glauben niederzulegen. Der Mensch hat im Glauben Schiffbruch erlitten. Dann ist natürlich um einen tugendsamen Wandel geschehen. Dann gibt es keinen Vorhof mehr. Wenn die Wand ringsum weg ist, dann gibt es keinen Vorhof mehr. Aber was bleibt noch? Er weiß immer noch, auch das kann ich mich nicht trennen von der Liebe Gottes. Wissen wir das? Er weiß noch alles. Aber das Vertrauen fehlt ihm. Er weiß, gibt es so etwas? Oh. Jetzt bitte nicht erschrecken, aber bringt der Feind noch fertig, die Umfriedigung vom Heiligtum niederzulegen? Dann ist nur ein Teil seines Wissens geschehen, aber was ist auch nicht mehr möglich? Ein talsames Leben zu führen. Nicht mehr möglich. Was bleibt weiter? Dritter Schutzwall. Ausharren. Ausharren. Ich nehme jetzt auch das Physikalische, den physikalischen Begriff von Ausharren heißt. Zum Beispiel das Trägheitsvermögen. Durch Gewohnheit geübte Sinne. Das heißt, wenn ich eine Kugel, die rollt, bleibt die plötzlich stehen. Nein, die hat das Beharrungsvermögen, immer weiter zu rollen, nicht? Bis andere Kräfte sie daran hindern. Ein talsames Leben, unmöglich mehr. Aber nach seiner Gewohnheit geht er immer noch in die Versammlung. er liest immer noch die Bibel. Ist das auch möglich? Der Feind reißt das noch weg, nieder. Er liest nicht mehr in der Bibel, geht nicht mehr in die Versammlung. Dann kann man bei ihm von Gottseligkeit natürlich nichts mehr erwarten. Was bleibt noch übrig? Wenn er jetzt noch einen, besser zwei Brüder kennt, wo er Vertrauen hat, kann er noch zu denen kommen und seine ganze Not ihnen sagen.
Fortgang auf Kassette 2.